Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute tauchen wir ein in die Welt des Designs, der Innovation und der zeitlosen Ästhetik. Wir sprechen über Eigenprodukte von Magazinen und darüber, was gutes Design ausmacht und wie sich die Designwelt wandelt. Heute bei uns sind Daniel Kern und Marvin Kaspar von Magazin. Schön, dass ihr heute beide hier seid. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Vorstellung, damit die Hörerinnen und Hörer sich einmal vorstellen können, wer ihr seid und warum ihr heute zu Gast in unserem Podcast seid.
Ja, hallo, ich bin Marvin Kaspar und ich bin jetzt seit circa 6 Monaten im Designteam von Magazin. Genau, ich habe meine klassische Lehre im Handwerk begonnen, dann ein Studium in Hannover als Produktdesigner. Dort ging es dann schon direkt in einem Studi-Projekt, hatte ich eine Kooperation mit dem Hersteller Connox und da wurde ein Möbel von mir umgesetzt und Möbel haben mich schon immer begeistert. Nach dem Studium habe ich bei den Gastronomiemöbelhersteller Mai angefangen und insgesamt knapp 3 Jahre dort gearbeitet und danach noch ein Masterstudium an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale absolviert. Und danach bin ich beim Magazin gelandet.
Zu einem Mitarbeiter, dem Daniel, der sich jetzt nächstes vorstellt, der wahrscheinlich schon ein paar Tage länger als ein halbes Jahr dabei ist.
Das ist so, ja. Also ich habe mal vor längerer Zeit in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste Design studiert, bin im Studium schon eine Zeit im Vitra Design Museum in der Kuration gewesen, um mal ganz bewusst die Seiten zu wechseln von dem Designschaffenden mal zu den Experten, die dann Design beurteilen und feststellen, was ist denn gutes Design oder interessantes Design. Ich war dann nach dem Studium bei der Firma Nils Holger Moormann als Designer und Produktentwickler für 4 Jahre. Habe dann selbstständig gearbeitet und bin dann aber gerne, und das war tatsächlich schon 2019, gerne dem Ruf von Magazin gefolgt, in Berlin die Magazin Produktentwicklung zu eröffnen als eigenständiges Büro. Und inzwischen sind wir nicht mehr in Berlin, inzwischen sind wir umgezogen zu den Gesamtteam nach Köln, was große Vorteile hat, sich da mit dem Marketing und den anderen Bereichen Kreativeinkauf näher abzustimmen. Eben deshalb, also ich ist hier schon länger, ich bin seit 2019 beim Magazin und verantworte da inzwischen die Produktentwicklung.
Wir sprechen ja hier von Magazin und ich habe so ein bisschen gesagt zu uns. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erklären, wie Magazin und Manufaktum zusammenhängen oder wie sie sich so ein bisschen auch ergänzen.
Das können wir gerne machen. Also das Magazin ist schon relativ alt. Wir haben das 50-jährige Bestehen inzwischen auch schon wieder 3 Jahre hinter uns, 4 Jahre hinter uns. Magazin wurde 1971 in Stuttgart gegründet. Studenten, Studierende der ABK, also aus der Hochschule heraus ist das entstanden. Der Fokus, die Motivation war es, langlebige Produkte aus dem industriellen Kontext, arbeitsnahe Produkte Endkunden anzubieten. Das war damals sehr revolutionär. Gibt es ganz tolle Bilder und Eindrücke von damals, aber diese Uridee trägt Magazin bis heute. Also Magazin ist daher auch circa oder gut 15 Jahre älter als Manufaktum und wurde aber, weil Manufaktum ein größeres, schnelleres Wachstum hatte, gibt es den Zusammenschluss von Manufaktum und Magazin seit 2002. Und das ist auch ein entscheidendes Jahr gewesen oder eine entscheidende Zeit gewesen, denn ein Händler, der so lange am Markt ist wie jetzt Magazin, der muss natürlich auch die Schwelle geschafft haben ins Internetzeitalter. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber dass es diesen Moment gab, wo man entscheiden musste, ob man da mitspielen kann oder will. Und deshalb ist eben durch diesen Zusammenschluss und in diesen Jahren sehr viel passiert. Also 2002, 2003 gab es dann den Online-Shop von Magazinen. Und speziell das, was wir machen, der Marvin und ich, die Eigenprodukte, die gab es auch nicht seit der Stunde Null, sondern das ist aus einer Lust heraus entstanden, würde ich sagen, oder Freude, das tun zu können, Leerstellen am Markt, dass man Produkte, Ideen nicht gefunden hat. Und 2004, also 1 hoch 3, eins unserer ältesten Produkte, das ist ungefähr aus dem Jahr 2004. Seitdem gibt es diese Eigenmarke beim Magazin. Und das ist ein Thema, das seitdem gepflegt wird und sich so allmählich entwickelt und inzwischen an Größe und Relevanz und Bedeutung gewinnt und deshalb auch noch weiter ausgebaut werden soll.
Ja, ihr seid ja auch so ein bisschen für eure Eigenmarkenprodukt, also für eure eigenen Produkte bekannt. Also ich denke da so an den Container DS, den verknüpft man natürlich auch direkt mit Magazin. Wenn ihr in der Entwicklung vom Design seid, was beschäftigt euch da bei der Arbeit? Also wann ist man mit einem Design zufrieden oder vielleicht eine andere Frage, ist man jemals richtig zufrieden?
Also eine Entwicklung wird aus vielen verschiedenen Gründen angestoßen, so sei es irgendwie eine Lücke im Markt oder manchmal ereilen uns auch von externen Ideen von unterschiedlichen Designern. Ja, dann findet das so seinen Lauf in die Produktion und dann, weil man zufrieden ist, wenn es auf dem Markt ist und gut läuft, sich verkauft, auf Resonanz von KundInnen, auf gute Resonanz von KundInnen stößt und es regional gefertigt werden kann.
Ja, also so würde ich das auch sagen. Also wir haben sicherlich eine lange Liste an Punkten, die wir erreichen wollen, bis wir dann wirklich ganz zufrieden sind. Das gelingt natürlich nie immer, aber es geht darum, ein Produkt zu machen, das eine gewisse Spannung hat, eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht, das aber bei den von den Kunden und Kundinnen gern gekauft wird, das aber auch bei den Ladenmitarbeitern, dass die gerne beraten, zum Beispiel, ist auch wichtig. Also keine Retouren oder eine kleine, geringe Retourenquote. Also all diese Punkte sollten möglichst abgedeckt sein, aber natürlich haben wir zum Beispiel auch Produkte, die von denen wir meinen, dass sie uns sehr gut stehen, die gar nicht so umsatzträchtig sein müssen, aber die die Marke ausmachen. Denn das ist auch eine Funktion, die wir als Magazinprodukt für uns in Anspruch nehmen, also auch das Gesamtsortiment Magazin noch weiter zu punktieren mit unseren Produkten.
Ich nehme an, ihr habt ja so eure eigene Designsprache. Gibt es so intern so Merkmale oder bestimmte Prinzipien, wo ihr sagt, das macht so ein Magazinprodukt aus oder das muss es mitbringen, damit es überhaupt eins wird?
Ich glaube, ein Merkmal ist so die Farblichkeit oder dieses, dass ein Produkt aus einem anderen Kontext in den Wohnraum eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurück auf die Farbe kommen, ist das Reseda Grün, was eigentlich so aus dem Werkstattkontext, also viele Werkzeugmaschinen sind Reseda Grün und das haben wir so ins wohnliche Kontext gebracht. Das ist so quasi eine Besonderheit. Und andererseits bei der Fertigung arbeiten wir mit lokalen Unternehmen zusammen, lokalen Handwerksbetrieben. Und da ist man dann da auch schon sehr, was heißt eingeschränkt, aber man muss immer genau den Handwerker, die Handwerkerin finden, die genau das kann, was wir wollen. Oder auch oft ergibt sich was im Wechselspiel bei der Materialstärke, weil die gerade nur die Maschine dort vor Ort haben, die wir da, bestimmte Sachen zu verarbeiten. Genau.
Also es steht Design immer im Zusammenhang, also auch im Zusammenspiel mit regionaler Fertigung, also dass das nur im Einklang geht und nicht Design über Fertigung steht in dem Sinne.
Genau, also wir haben durch die lange Händlerschaft und durch unsere sehr erfahrenen Kollegen, Kolleginnen im Produkteinkauf eine sehr gute Marktsicht. Wir wissen, was angeboten wird und wo es eventuell Leerstellen gibt oder wo es Stellen gibt, an denen wir mit unseren Magazinprodukten ansetzen können. Und wenn wir dann beginnen, da zu arbeiten, dann gibt es natürlich eine initiale Idee, die ist ganz entscheidend, finde ich, auch um die Motivation zu haben, diesen gerne auch mal recht langen Prozess einer Produktentwicklung zu beginnen. Aber ganz entscheidend ist das, wie Marvin es auch schon gesagt hat, ganz entscheidend ist für uns die lokale und die ökologische Produktion. Das heißt, die Idee, die erste Zeichnung, die muss dann und wird dann auch immer angepasst auf die Produktionsmöglichkeiten, die wir haben. Und das macht unsere Gestaltung dann am Ende des Tages auch stark aus. Also wir verstecken eigentlich nichts. Es gibt keine Abdeckkappen, weil das Punkte sind, die erstens mal kostspielig wären für uns in der Produktion und natürlich dann vor allem auch für den Endpreis. Und das muss man da eben auch berücksichtigen. Wir haben Preise, die sich etabliert haben für unsere Kunden. Wir sind preislich nicht im Luxussegment unterwegs. Wir sind natürlich nicht die günstigsten am Markt, das ganz bestimmt nicht, wollen wir auch nicht sein, aber eben auch nicht Luxus. Und eben deshalb geht es auch darum, wie bekommen wir das hin? Also wie bekommen wir mit der regionalen Produktion, kleinen Stückzahlen, den Preis hin, den wir uns am Anfang der Produktentwicklung vorgestellt haben. Und daraus wird auch die Gestaltung. Das ist dann bei uns eben beides. Also das sind sicherlich die Form und die Gestaltungsmerkmale, die uns auch zusagen. Aber die bedingen sich auch immer aus der Produktion.
Wenn man so an das Thema Design denkt, also für mich als Laien, dann denkt man ja mal so an diese Design-Klassiker, Design-Ikonen, die schon seit Jahrzehnten wie eine Kaiser-Idell-Leuchte in verschiedenen Wohnzimmern stehen. Gibt es heutzutage überhaupt die Möglichkeit, noch eine Design-Ikone zu schaffen? Und würdet ihr sagen, dass es bei Magazin für euch eine Design-Ikone auch gibt?
Also ich würde sagen, Ikone, wenn man mal schaut, wo das herkommt, das kommt ja so aus dem religiösen Bereich, Ikonenmalerei, Heiligenbilder, also etwas sehr Überholtes, auch etwas, das davon ausgeht, dass es das nicht allzu oft gab, also singuläre Bilder, die man vielleicht dann mal hingewandert ist, um die zu sehen, oder die auch nur an speziellen Orten standen. Und definitiv gab es so etwas zum Beginn der Industrialisierung und des Möbeldesigns, vielleicht an daran denkt Weltausstellung, was die für eine Wirkung hatten, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel auch der Eiffelturm, der mal für eine Weltausstellung gemacht wurde. Also man kann sich schon vorstellen, dass das zu der Zeit Wellen ausgelöst hat, die heute schwer vorstellbar sind, mit Möbeln zu erreichen. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also man kann eben diese Erfindungen, die dem zugrunde lagen, heute nicht nochmal so wiederholen. Ich bin mir aber sicher, dass so etwas in anderen Bereichen schon stattfindet. Also natürlich gibt es Produkte, die in einer sehr hohen Stückzahl gekauft werden und eine vielleicht auch, wenn man so will, hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Also seien das irgendwie Smartphones oder wie auch immer. Das kann aber zum Beispiel auch der E-Scooter sein, den man sich ausleiht an der nächsten Straßenecke. Aber dass es jetzt ein Möbelstück gibt, das nochmal eine solche gesellschaftliche Relevanz hat, ist wahrscheinlich schwer vorstellbar und ist vielleicht aber auch gar nicht so schlimm.
Ich finde, so eine Ikone findet man ja erst retrospektiv heraus. Also wenn man auf die Vergangenheit guckt, was ist irgendwie ikonisch, was ist noch bestehen geblieben, das kann man ja am Anfang gar nicht mitdenken. Also man hat entweder das Glück, man gestaltet was ikonisch ist. Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, unser Container DS hätte das Potenzial, ikonisch zu werden, aber da spielen viele Faktoren mit. Unser Container DS ist ja so eine Hommage an den Schiffscontainer, der irgendwie seiner Zeit auch ja einmalig war und den Überseehandel ermöglicht hat oder verbessert hat, und es sieht auch sehr ikonisch aus, finde ich. Aber man kann das erst später herausfinden.
Ich glaube, wenn man die Vergangenheit betrachtet, ist die Schaffung von Design natürlich auch etwas anders in der Handhabung gewesen und natürlich auch viel komplexer, Design zu schaffen in Zeiten, wo halt Technik und Möglichkeiten begrenzt waren. dass man da natürlich auch anders drauf schaut und es auch aufgrund der Bedingungen zu einem ikonischen Merkmal werden kann. Das glaube ich schon. Wenn man auf die heutigen Technologien und Innovationen und Möglichkeiten im Design schaut, sieht man natürlich auch, dass sich so das Bild so ein bisschen gewandelt hat, wie ein Design entsteht oder wie man es auch verändern kann. Seid ihr da auch in eurer aktuellen Arbeit täglich mit konfrontiert? Also, dass ihr sagt, es sind gute Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Es ist schwieriger geworden. Wie sind da eure Einschätzungen?
Also, ich würde sagen, was wir blicken bei den Materialien und Möglichkeiten, die wir nutzen in der Möbelgestaltung, auf die Situation, dass wir zum Beispiel Holz und Metall haben, also Materialien und auch Bearbeitungsprozesse, die es schon sehr lange gibt. Da ist eigentlich eine hohe Konstanz und nicht mehr der Erfindungsgrad, wie wir, weiß ich, Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht gegeben war. Das finde ich auch irgendwie beeindruckend, also was so alles passiert im Digitalen oder in der Forschung und Gentechnik und so weiter, dass wir immer noch mit Holz arbeiten und mit Metall arbeiten. So dass ich sagen würde, die große Innovation, die auch immer noch in einem Prozess ist, ist die Möglichkeit, 3D zu drucken. Also als ich zum Beispiel im Studium war das ganz neu. Da war ich sicherlich eine der ersten Generationen, die schon die Möglichkeit hatte, damit zu arbeiten. Und inzwischen ist das sehr viel geläufiger. Man kann das einsetzen, um Prototypen zu bauen, aber eben inzwischen auch, um seriell Dinge herzustellen. Und das ist schon eine tolle Möglichkeit, auch gerade für uns als Hersteller von eher kleinen Stückzahlen, da Details, mechanische Verbindungen zu schaffen damit.
Ja, ich denke auch, also 3D-Druck und neue Fertigungsmethoden haben uns den Arbeitsalltag sehr vereinfacht. Man kann am Computer digitale Bilder erstellen, modellieren und das hat so ein bisschen den Berufsalltag geprägt oder verändert. Ich bin jetzt aber auch noch recht jung im Berufsfeld und habe jetzt diese Änderung, bin quasi so aufgewachsen, dass man alles 3D modellieren kann, dass man sich technische Zeichnungen 3D erstellen kann und aber ich denke, ja, dass durch diese Fertigungsmethoden uns ja das Prototyping ein bisschen vereinfacht hat. Auch so eine Art Demokratisierung von Design ist dadurch entstanden. Viele können einfach mal was ausprobieren. Viele stellen sich selber einen 3D-Drucker hin, probieren Sachen aus. Das finde ich sehr spannend, was da auch in diesem Hobby-Sektor entstanden ist. Aber für uns, wir arbeiten echt noch mit altbewährtem und dementsprechend entstehen dann auch die Objekte, sind dann auch aus altbewährten Materialien. Genau.
Ich glaube, das steigert, also ich glaube, man kann dadurch eine Zeiteffizienz generieren. Also man kann natürlich Arbeitsprozesse so ein bisschen verkürzen. Aber ich glaube auch, dass es teilweise wahrscheinlich auch die Kreativität steigert, mal kleinere Sachen auszuprobieren im 3D-Drucker, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, auch sowas dreidimensional zu sehen und in der Hand zu halten. Ist, glaube ich, halt einfach eine zusätzlich gute Möglichkeit, um einfach im Designprozess mehr Kreativität und Schnelligkeit einzubringen.
Mehr Schnelligkeit würde ich auf jeden Fall unterstreichen, das ganz bestimmt. Also bevor man drucken konnte, also im wesentlichen Teil meines Studiums war das so, dass man das eben nicht konnte und dass das auch teuer war und aufwendig, etwas 3D drucken zu lassen und auch noch nicht direkt schnell ging. Also ich kann mich daran erinnern, dass es dann immer erstmal darum ging, fehlerfreie Dateien zu zeichnen. Also man ist dann da immer bei dem Werkstattleiter angetreten und hat die Datei gezeigt und dann war da Fehler drin und dann ist man eben nochmal einen Tag nach Hause gegangen und hat es nochmal gezeichnet und auch die geprinteten Teile, die rauskamen, haben nochmal Nacharbeit erfordert. Da musste erst so eine Wachsschicht entfernt werden und so weiter. Das ist jetzt natürlich schon sehr viel komfortabler und auch viel einfacher einsetzbar. Damals war das so, dass man in der Regel ein Funktionsmodell von einem Design gemacht hat und parallel dann eben auch noch das eigentliche Designmodell, um die Form herauszufinden. Und das kann man jetzt natürlich direkt machen, also zusammenbringen. Man kann einen Teil printen, das konstruktiv eine Aussage macht, aber auch gestalterisch. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass der Umweg, den man vorher machen musste, eventuell auch eine Bereicherung mit sich gebracht hat. Eine Materialkenntnis. Der Aufwand war wahrscheinlich nicht immer vollkommen vergebens. Also von daher finde ich das auch auf jeden Fall natürlich sehr, sehr gut, dass wir das jetzt haben, die Möglichkeit, und die einsetzen können. Wahrscheinlich war es aber vorher auch nicht nur vertane Zeit, vertaner Aufwand, hat auch Erkenntnisse mit sich gebracht. Ja.
Ist auch vielleicht das Gefühl für Materialien und das Zusammenspiel, was man kennt, wenn man es handwerklich auch kennt.
Ja, genau. Und eben Langsamkeit, lange Entwicklungsprozesse sind ja natürlich nicht nur schlecht, wobei, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu beschleunigen, dass das natürlich auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, die dann wiederum Zeit an anderer Stelle frei macht, um noch etwas anderes auszuprobieren. Und also für uns ist das etwas, das wir tatsächlich auch noch gar nicht so viel einsetzen. Wenn man sich unsere Kollektionen anschaut, dann stellt man fest, dass da jetzt gar nicht so viele Teile drin sind oder drin sein müssen, die geprintet wurden. Das findet bisher nur partiell statt. Aber es ist eine spannende Möglichkeit und das wird auch bei uns Einzug finden. Eben die Möglichkeit, auch direkt Serienteile zu printen, um das zu einem guten Preis zu machen, ist hochinteressant. Ist jetzt natürlich nicht ganz neu im Jahr 2025, aber das ist so das, was ich sagen würde, was sich die letzten Jahre geändert hat für uns.
Du stimmst ja jetzt schon so ein bisschen das Thema Zukunft an. Wenn ich über die Zukunft nachdenke, ich immer so an potenzielle Trends, die so auf dem Designmarkt aktuell unterwegs sind. Mit dem beschäftigt ihr euch ja wahrscheinlich auch. Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist so aktuell ein Trend, den ihr seht oder auch vielleicht ein Trend, den ihr kommen seht in dem Bereich?
Trends verfolgen wir natürlich auch, aber wir meiden es, auf Trends aufzuspringen. Jetzt zum Beispiel, was man sieht, sind so richtig knallige Farben, auch die Kollektion von, ich habe den Namen von dem Designer leider vergessen, die Kollektion von IKEA, die auf sehr starke Farben setzt, finde ich spannend, aber wir machen da nicht, partizipieren dort nicht mit, sondern setzen eher auf langfristige Trends oder langanhaltende Farben, wie ich eben schon mit dem Reseda erzählt habe, das verkauft sich immer noch gut oder ist immer noch sehr, sehr gefragt, aber ist nicht so ein kurzer Trend. Gerade haben wir auch aktuell auf der Dutch Design Week ausgestellt mit dem Studio Raw Color, die sich auch sehr mit dem Thema Farbe widmen. Von denen haben wir quasi eine Farbberatung für ein bestehendes Produkt. Das ist so ein Dreiteiler-Set als Ablage für den Schreibtisch. Dort haben die uns quasi eine Farbberatung gegeben. Gar nicht so trendbasiert, sondern was passt für diese Objekte sehr gut und das war sehr spannend. Und
was zeichnet denn für euch eine langlebige Farbe aus? Also für mich ist jetzt so klassisch, ich würde jetzt an langlebig naiverweise einfach denken, es ist schwarz-weiß oder Natur. Also wenn es Holz ist, vielleicht noch so Naturholz. Aber wenn ich an Magazin denke, dann denke ich auch an so Farben wie Magenta. Also wie definiert ihr langlebige Farben?
Ja, wir wollen eigentlich mit unseren Möbeln, aber dann eben auch mit der Farbgebung, Artikel generieren, die lange Jahre Bestand haben können. Das ist so das, worauf wir setzen, was wir erreichen wollen. Und da braucht man dann natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl oder darf, wie Marvin schon sagte, eben nicht zu sehr die aktuelle Trendfarbe in den Fokus nehmen oder auf die nächste Trendfarbe spekulieren, sondern muss da vielleicht einen Schritt zurück machen und prüfen, was kann denn eine Farbe sein, die auch für Jahre interessant ist. Aber natürlich versuchen wir dann auch eine Mischung hinzubekommen, etwas lautere Farben mit reinzunehmen, Magenta, Schwefelgelb, wobei Schwefelgelb uns eine sehr wichtige Farbe ist, vielleicht auch die Markenfarbe schlechthin für die Magazinprodukte. Und das schon seit Jahren und auch weiterhin mit Zuwachs. Also ja, die Mischung macht das da bei uns. Also wie du sagst, Schwarz-Weiß sind definitiv die, oder vor allem Weiß ist sicherlich die interessanteste oder die meistgekaufte Farbe. Aber wir können für uns sagen, dass wir nicht nur Farben zeigen, um unsere Kollektion, unsere Webseite, unsere Fotografie bunt zu machen, sondern dass wir das große Glück haben, dass unsere Kundinnen auch Farbe kaufen.
Zu den Schwefelgelb würde ich noch ergänzen. Rahl hat jetzt 100 Jahre Jubiläum und die haben einen neuen Farbfächer rausgebracht mit den ihren beliebtesten Farben und da war auch das Schwefelgelb wieder drinne. Also manchmal hat man auch das Glück, also das nutzen wir ja schon wirklich seit Jahrzehnten, dass sich diese Farben dann auch durchsetzen oder auch auf anderen Plattformen zum Trend werden. Aber bei uns da schon irgendwie ein lang anhaltender Trend oder lang anhaltend gefragt ist.
Über die Farbgebung hinaus, seht ihr da auch so Trends in der Form- und Gestaltungsformendesign aktuell, die sich wandeln, oder?
Also ich denke, dass die Kreislauffähigkeit von Möbeln und der ökologische Aspekt von Möbeln gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Also zumindest für uns ist das so. Wir wollen den Kunden Möbel verkaufen, die langlebig sind, die reparierbar sind. Wir wollen, dass wenn beim Umzug mal ein Ersatzteil verloren geht, die Kunden sich bei uns melden können und das Ersatzteil zugeschickt bekommen. Und das bedingt, dass die Einzelteile robust sind. Das bedingt, dass wenn man dann eine übersichtliche Anzahl automatisch daraus resultieren, auch eine übersichtliche Anzahl an einzelnen Bauteilen hat, dass die für sich genommen auch einen gewissen ästhetischen Wert haben müssen. Also nicht erst das fertig zusammengefügte Möbel, sondern auch die dadurch geringe Anzahl an Bauteilen. Also wir zeigen deshalb zum Beispiel unsere Möbel auch gerne auf der Webseite als Einzelteile nebeneinander liegen, dass die Kunden, Kundinnen auch direkt sehen, was sie bekommen werden oder wie das Möbel bei ihnen ankommen wird. Und dieses einfacher werden funktioniert mindestens bei uns mal sehr gut. Also wie ich schon gesagt hatte, das erste Magazinprodukt wurde 2004 vorgestellt, das Regalsystem 1 auf 3, das wir immer noch im Programm haben, das im Kern auch eigentlich aus einem einzigen Bauteil besteht, aus dem man das ganze Regal zusammenfügen kann. Und eben seit 2004 entwickelt sich das sehr gut. Wir sind weiterhin auch erfolgreich unterwegs entgegen dem Markttrend. Also wir werden dafür auch belohnt. Und ich meine, dass man das auch an anderer Stelle so erkennen kann, dass dieses einfache, zerlegbare, nachvollziehbare geschätzt wird. Und das würde ich auch meinen oder darauf hoffen, dass das rückblickend ein großer und wichtiger Trend sein wird, dass man versucht, Möbel zu entwerfen, die automatisch in Kreisläufen passieren. Also dass man sich nicht Kreisläufe ausdenkt, die letztlich selber konstruiert sind und aber gar nicht funktionieren, sondern dass die Möbel am Ende ihrer Lebensdauer selbstverständlich und gut recycelt oder in Kreisläufen funktionieren können.
Design ist ja auch immer eine Form von Herzensprojekt. Also ich glaube, bei der Entwicklung steckt immer ganz viel Liebe und Zeit auch einfach drin, auf das man stolz zurückblickt. Ich weiß ja aus direkter Quelle, dass ihr auch aktuell fleißig unterwegs seid, was das Thema angeht. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen spoilern. Gibt es aktuell so ein Projekt, wo ihr sagt, da steckt schon ganz viel Herzensarbeit drin?
Wir arbeiten gerade aktuell, also wir sind immer daran, das Containersystem zu erweitern. Und aktuell arbeiten wir an einer Erweiterung in Form einer Schublade, auch im engen Austausch mit dem Designer des Container DS. Das war nämlich gar kein Inhouse-Entwurf, sondern der wurde von einem externen Designer entworfen, den Kuno Nüssli. Und genau, der ist auch immer sehr mit sehr beherzt bei der Sache, das ganze System weiter voranzubringen. Und da sind wir gerade im Austausch mit ihnen und wir entwickeln eine Schublade.
Also für den Container DS, speziell für die Flat-Variante, die halbhohe Variante, soll es einen Schubkasten geben, den wir jetzt gerade machen. Tatsächlich ist es aber gerade so, dass wir in einem großen Umbau sind. Also wie ich schon gesagt hatte, die Eigenprodukte gibt es jetzt seit längerem und inzwischen haben wir auch auf jeden Fall strategische Relevanz für Magazin und wir sind jetzt gerade dabei, nochmal alles zu untersuchen und abzuklopfen, wo kommen wir her, wo sind wir gerade, wo wollen wir hin, und dieser Prozess, der bindet gerade unsere Ressourcen. Wir halten deshalb auch, versuchen etwas die Füße stillzuhalten, aber deine Frage ist natürlich berechtigt, Milena, das ist als Designer gar nicht so einfach. Man verliebt sich dann natürlich in eine Idee, man hat eine Idee, man braucht da auch eine hohe Motivation oder die Lust, da etwas in die Welt zu setzen, weil man muss sich am Anfang dann eben auch etwas entblättern, erstmal vor den Kollegen, Kolleginnen, muss dafür eintreten, worum geht es, muss skizzieren, wer könnte das Möbel kaufen, wer könnte die Kundin sein, was ist ein Einsatzzweck. Wenn wir in-house arbeiten, ist das definitiv so, aber wenn wir von außen Einsendungen bekommen, Vorschläge bekommen, genauso. Also am Anfang muss man, oder eigentlich den ganzen Prozess, der relativ lang ist, man muss dafür glühen. Man hat ja erstmal Arbeitszeit, Prototypenbau, dann muss das Ganze fotografiert werden. Also es ist ein langer Prozess über Monate, bis man dann irgendwann mit dem Möbel im Webshop oder auf unseren Ladenflächen in Erscheinung tritt und feststellen kann, ob es tatsächlich auf Resonanz trifft oder nicht, ob es Schwierigkeiten gibt bei der Markteinführung, ob noch etwas nicht funktioniert, ob Teile vielleicht noch nicht ideal zusammenpassen. Das versucht man natürlich im Vorfeld möglichst auszuschließen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Realität dann doch immer noch mal eine Komplexitätsstufe mehr hat als unsere Prototypenwerkstatt, weshalb es auch natürlich immer sein kann, dass am Anfang noch nicht alles ideal ist und sei es nur Kleinigkeiten an der Verpackung, die noch verbessert werden können. Aber kurzum, also man braucht definitiv am Anfang die Motivation oder vielleicht fast den Wahnsinn, sich auf diesen Weg zu begeben.
Aber wird ja auch häufig mit schönen Produkten belohnt. Und was ich nach unserem Interview heute auf jeden Fall mitnehme, ist, dass Design neben Farb und Form und klassischer Optik auch noch immer sich lohnt, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie überhaupt so ein Design entsteht, wie die Bedingungen für Produktion sind, wie Materialien und Gegebenheiten sind, die dann eben ein Design auch für sich ausmachen und sprechen lassen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben einen ganz guten Einblick bekommen in eure Arbeit und auch in die Art und Weise, wie ihr über Design denkt und schauen vielleicht auch mal in die ein oder anderen Produkte noch mal genauer rein. Gibt ja auch so ein paar Geschichten, die bei euch auf der Website so zusammengefasst sind, um noch mal tiefere Einblicke zu generieren. Das war es auf jeden Fall mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir würden uns freuen, Sie in 14 Tagen zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und bis dahin leben Sie bewusst.